Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wo wir uns jetzt auf Bernd Kegel freuen. Er ist von Haus aus Biologe, als Wissenschafts- und Romanautor, hat er längst einen exzellenten Ruf für sein Talent, komplexeste Naturwissenschaft so exakt wie erzählerisch zu entfalten. Er hat über Tiere in der Stadt, über Käfer und Mikroben geschrieben, über Dinosaurier und das Leben in der Tiefsee. In diesem Frühjahr ist ein Buch über die Natur der Zukunft, die Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels erschienen. Und jetzt gibt es schon das nächste über ausgestorbene Tiere. Und das wollen wir uns gemeinsam mit ihm anschauen. Guten Tag, Herr Kegel.
Guten Tag.
Gleich in der ersten Zeile Ihres Buches lernt man dieses Wort Endlinge. Hört sich an wie ein Volk aus der Fantasy, ist aber ein ganz konkret wissenschaftliches Wort, ne?
Genau, das hat die Wissenschaftszeitung Nature erfunden und es beschreibt streng genommen die letzten Individuen einer Tierart, die meist in Zoos ihr Gnadenbrot bekommen und dann wahrscheinlich, wenn man von Schuldgefühl getrieben ist, besonders gepäppelt werden und meistens auch einen Namen haben.
Sie schreiben, dass Sie ein ganz besonders trauriges Gefühl in dieser Hinsicht verspürt haben, vor 20 Jahren schon in Neuseeland. Was haben Sie dort gesehen? Welche Endlinge?
Na, die neuseeländischen Vögel sind ja ohnehin schwer gebeutelt gewesen. Und ich stand damals in einer Forschungseinrichtung vor einem Gehege, in dem vier kleine braune Enten herumwatschelten. Ich war damals der Meinung, das seien tatsächlich die letzten vier dieser Art der Campbell Island Enten. Später habe ich dann erfahren, es gab insgesamt 40 und das war der Bruterfolg, viel bejubelt dieses Jahres. Und das ist tatsächlich ein beklemmendes Gefühl gewesen, diese Tiere zu sehen, die da so unbekümmert, nicht wissend über ihr Schicksal da rumtigerten.
Nun denkt man bei einem solchen Buch über ausgestorbene Tiere prompt, oje, bestimmt sind wir wieder an allem schuld, die Menschen und wie wir den Globus zu Schanden reiten. Und ja klar, wir sind es natürlich, aber auch die Natur selbst räumt ab, wie man von ihnen lernt. Und ja, hat es manchmal im Lauf der Jahrmillionen massiv getan, ne?
Naja, es gab die großen Massenaussterbeereignisse, am bekanntesten der Asteroideneinschlag, der dem Zeitalter der Dinosaurier ein Ende bereitete. Aber grundsätzlich muss man sagen, Tierarten und Pflanzenarten haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Die entstehen irgendwann und dann leben sie ein paar Millionen Jahre. Bei Säugetierarten sind es tatsächlich so 4, 5, 6 Millionen Jahre durchschnittliche Lebensdauer und dann sterben sie aus. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Arten, die aus dieser Maschine aussteigen. Das sind so Methusalems wie die Pfeilschwanzkrebse, die sich seit 100 Millionen Jahren nicht verändert haben.
Und dann gibt es einen Lazarus-Effekt.
Ja, es kommt eben immer wieder vor, dass Tierarten, die man schon für ausgestorben hielt, dann plötzlich doch wieder auftauchen. Berühmtestes Beispiel ist vielleicht der Quastenflosser, den man lange Zeit für ausgestorben hielt und zwar schon seit vielen Millionen Jahren und der dann plötzlich wiederentdeckt wurde in Südafrika. Aber man muss sich natürlich darüber klar sein, dass wir heute im Grunde nie mit Sicherheit wissen können, ob eine kleine Tierart, also bei Elefanten gibt es natürlich keinen Zweifel, wenn die Elefanten ausgestorben wären, dann wüssten wir das. Aber ein Schmetterling, der im tropischen Regenwald in Südamerika lebt, der kann natürlich trotzdem noch irgendwo in irgendeiner unzugänglichen Ecke überlebt haben und wird dann eben irgendwann wiederentdeckt. Und dieser Effekt ist tatsächlich sehr häufig. Das heißt, man muss mit dem Etikett ausgestorben auch sehr vorsichtig sein.
Und in dem Zusammenhang halten sich dann aber auch so Mythen von Nessie, dem Ungetüm von Loch Ness, oder nähert sich also die Fantasie am Jurassic Park, ne, sozusagen die Wiederkehr von etwas eigentlich schon vermeintlich ausgestorben.
Ja, es gibt ja diese Pseudowissenschaft der Kryptozoologie, die offenbar nicht tot zu kriegen ist. Das hat ja auch was Verschwörungsgläubiges, dass da irgendwo noch sowas lebt und von der Wissenschaft quasi totgeschwiegen wird, wie der Yeti zum Beispiel. Aber ich bin überzeugt, die Biologen wären begeistert, wenn plötzlich ein Ungeheuer von Loch Ness wirklich leibhaftig auftauchen würde. Sie wären die Letzten, die sich dagegen sträuben würden.
Wann gilt denn eine Art überhaupt als ausgestorben? Ein Taxon, wie ich auch gelernt habe, also umfasst Arten, Gattungen, Familien.
Ja, es können ja ganze Familien aussterben oder größere Verwandtschaftskreise. Naja, es gibt eine Definition, der man da folgt. Danach muss diese Art also über einen längeren Zeitraum nicht gesehen worden sein, aber das reicht nicht. Man muss auch wirklich gezielt nach ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort gesucht haben. Und daran hapert es natürlich in vielen Fällen, denn so viele Biologen haben wir gar nicht, dass wir sozusagen jeder Tierart nachspüren könnten, die irgendwann mal verschwunden zu sein scheint. Deswegen ist es also ein durchaus nicht trivial, ob man eine Tierart als ausgestorben ansieht oder nicht.
Bei einem der ersten Tierporträts in Ihrem Buch, dem Wrangel-Wollhaar-Mammut, da vermutet man aber schon den Menschen als Ursache vor 10.000 Jahren.
Ja, das gilt nun leider für alle Tierarten, die in diesem Buch sind. Da hat immer der Mensch mitgewirkt. Und bei diesen Mammuts, das war tatsächlich eine isolierte, versprengte Restpopulation von Mammuts, die durch den steigenden Meeresspiegel auf der Wrangel, arktischen Wrangelinsel, isoliert worden ist. Das waren vermutlich nur ein paar hundert Tiere, die dann unter Inzucht litten und deren Verschwinden genau zusammenfällt mit den ersten Zeugnissen für die Anwesenheit von Menschen auf dieser Insel.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart mit dem Biologen und Schriftsteller Bernhard Kegel zu Gast. Er porträtiert in seinem neuesten Buch 50 ausgestorbene Tiere. Ich würde jetzt am liebsten 20, 30 Namen vorlesen, Herr Kegel, weil die so toll klingen in meinen Laienohren. Die Kupferfadenelfe, das östliche Hasenkänguru, der taiwanische Nebelparder oder die neuseeländische Schwarzbrustwachtel. Ein paar dieser Arten sollen Sie uns vorstellen, und wir beginnen historisch-akustisch mit diesem Gesang des Schuppenkehl-Mohus. Hören Sie mal. Ja, so hat es tirilliert, das Schuppenkehl-Mohu. Wo ist diese Aufnahme her, Herr Kegel?
Aus den Wäldern von Hawaii, speziell der Insel Kauai, wo dieser Schuppenkehl-Mohu lebte. Was wir da hören, ist tatsächlich der Gesang des letzten Schuppenkehl-Mohus, der noch überlebt hat. Er hatte lange Zeit noch eine Partnerin, die nach einem Hurricane verschollen war. Und dann blieb nur noch dieses eine Männchen übrig, das jahrelang noch einsam in diesen leeren Wald hinausgesungen hat. Leider antwortete niemand, und seit 1987 ist der Gesang dann ganz verstummt.
Und was hat es mit diesem ausgestorbenen Vogel besonders nun auf sich?
Im Grunde lässt es sich gar nicht mehr genau rekonstruieren. Also die Menschen haben so massiv eingegriffen in den Lebensraum in Hawaii, dass wir gar nicht wissen, was war da nun wirklich ausschlaggebend. Sie haben die Wälder abgeholzt, sie haben vor allen Dingen eine Vogelkrankheit eingeschleppt. Es war ein englisches Schiff, was Mücken auf diese Insel brachte. Muss man sich vorstellen, in Hawaii gab es bis Anfang des 19. Jahrhunderts keine Moskitos. Da jubelten die Missionare drüber. Und plötzlich tauchten sie doch auf, in Verbindung mit einer neuen Fliege, die die Einheimischen Singen im Ohr nannten, was ich sehr schön fand. Leider tauchte dann also die Vogelmalaria auf, die sehr vielen Vögeln in Hawaii große Probleme bereitete und sie ins Bergland abdrängte, weil die Mücke nur im Tiefland überleben kann.
Immerhin 1,2 Millionen Menschen, habe ich gelesen, haben sich diesen Gesang des Schuppenkehl-Mohus des letzten auf YouTube angehört. Kommen wir zu einem weiteren ausgestorbenen Tier. Erzählen Sie uns, Herr Kegel, von Lonesome George. Wer war das, der einsame George?
Ja, daran erinnern sich vielleicht noch viele Menschen, denn es ist erst wenige Jahre her, dass Lonesome George gestorben war. Und damals ging ein Raunen durch die Welt. Das war ein neues Symboltier für dieses Aussterben. Es war das letzte Exemplar, also ein echter Endling der Pinta-Riesenschildkröten auf Galapagos. Und man muss sagen, er war ein Sexmuffel, weil man hat versucht, natürlich alles Mögliche versucht, um ihn noch zur Fortpflanzung zu bewegen und die Art zu retten. Man hat Preise ausgesetzt, um noch Artgenossen irgendwo in Zoos aufzutreiben. Man hat ihm kopulierende Schildkrötenpärchen ins Nachbargehege gesetzt, um ihn zu stimulieren. Eine Pflegerin hat sich mit dem Vaginalsekret der weiblichen Schildkröten täglich die Hände eingerieben. Das schien ihn tatsächlich etwas zu stimulieren. Aber es passierte nichts und es dauerte dann Jahre, bis dann doch mal ein paar Eier auftauchten. Das waren dann aber sterile Eier. Naja, und vor wenigen Jahren, ich glaube es war 2012, hat dann der 100-jährige Lonesome George, der Jahrzehnte seines Lebens oft in einem kleinen Gehege in Gefangenschaft lebte, schließlich auch seinen letzten Atemzug getan.
Ja, Wucherkegel ziert ein wundervoll rot geschnäbelter Vogel. Das ist ein Dodo. Von dem hat man ja auch schon öfter mal gehört. Ich hatte allerdings wirklich nie ein Bild vor Augen. Und es gibt wirklich 50 prachtvollste historische Abbildungen aller Art, die Sie porträtieren. Woher stammen denn diese Bilder alle?
Die sind aus dem Fundus der Staatsbibliothek zu Berlin. Ich hatte auch die Gelegenheit, die alle im Original zu sehen. Und da stockt einem wirklich manchmal der Atem, muss man sagen. Das sind ja Unikate. Man muss sich vorstellen, dass alle diese Bilder ja handkoloriert wurden. Diese Bücher, die waren unglaublich wertvoll. Die sind ja nur in geringen Auflagen, 50, 100, 200 Exemplare überhaupt gedruckt worden. Und dann hat sich danach ein Künstler hingesetzt und hat jedes einzelne Buch per Hand koloriert. Besonders umgehauen geradezu haben mich die Schiller-Effekte. Sie haben die Kupferfadenelfe genannt, ein Hummingbird, also ein Kolibri, oder die Fische, die ja metallisch glänzen. Und um diesen Effekt zu erzielen, hat man also mit Gold und Silber gearbeitet und das sieht wirklich grandios aus. Wir haben das versucht, so gut es geht, in diesem Buch zu reproduzieren.
Aber das heißt, Sie haben in der Staatsbibliothek, sind diese Originale noch, sind die dann größer oder haben die ungefähr dasselbe Format?
Nein, die sind zum Teil riesig. Also die Vögel von Amerika, zum Beispiel Birds of America von Audubon, ist ein riesiges Werk, das kaum auf diesem Tisch hier Platz haben würde. Wenn man es umblättert, muss man also mindestens zwei Hände nehmen, sonst knicken die Seiten und das wäre natürlich eine Katastrophe.
Als Mahnung und Ansporn verstehen Sie Ihr Buch, wie Sie schreiben. Die Mahnung liegt auf der Hand, aber welchen Ansporn meinen Sie denn? Also jenseits jetzt von nicht so fahrlässig weitermachen, wie viel liegt denn überhaupt in unserer Hand?
Also wenn man sich die Aussterbegeschichten dieser Tiere hier anguckt, dann ist es wirklich manchmal schwer zu ertragen, wie völlig ignorant die Menschen damals dieser Tierwelt, dieser für sie neuen Tierwelt gegenübergetreten sind. Sie haben einfach gejagt, totgeschlagen, was ihnen sozusagen von den Knüppel oder die Flinte kam. Also man kann ja ein Buch zu diesem Thema nicht einfach nur als schönes Bilderbuch anlegen. Also ich denke, man muss schon das Problem auch thematisieren. Und es gibt ja durchaus auch Hoffnungsschimmer. Es gibt ja mit großen Anstrengungen, werden ja durchaus Arten gerettet. Also diese berühmten Campbell Island Enten, die ich eben ganz am Anfang im Buch erwähnt habe, die sind zum Beispiel gerettet worden. Es gibt heute wieder 500 Exemplare davon, die sogar wieder auf der Insel leben, wo sie hingehören, auf Campbell Island, nachdem man dort die Ratten getötet hat. Also das ist eine echte Erfolgsstory. Die Neuseeländer haben da große Erfahrung drin. Und es zeigt doch, wenn man sich anstrengt, wenn man sich engagiert, dann ist tatsächlich etwas zu erreichen.
Ich habe neulich gelesen, Herr Kegel, weil Sie jetzt gerade da sind, über Arten, die jetzt wieder entdeckt wurden. Sie sind ja auch so ein Tiefseespezialist. Und vor Santa Cruz, vor dieser Insel im Pazifischen Ozean, vor Amerika, da wurden jetzt so Tiefseevulkane entdeckt. Und dort haben Forscher also zig Arten von Pfeilfüßlern und gefunden, die man noch nie auf dem Schirm hatte. Also das passiert auch, dass man sozusagen noch Arten entdeckt, so wie den Quastenflosser, denkt man, vielleicht waren das ja auch ausgestorbene Arten.
Ja, also das natürlich werden jedes Jahr neue Arten entdeckt und gerade das Meer und gerade die Tiefsee ist also noch ein weitgehend unerforschtes Territorium. Da werden wir noch viele Überraschungen erleben, aber auch ein Land. Wir haben ja sogar so große Tiere wie Tapire oder Wildrinder noch in den letzten Jahren in tropischen Regenwäldern entdeckt. Also da ist noch lange nicht Schluss. Und gerade bei den kleineren unauffälligeren Tierarten gibt es bestimmt noch Hunderttausende, die nicht entdeckt sind.
Ich hätte ja zu gern mal einen taiwanischen Nebelparder gesehen. Das ist mein Lieblingswort und auch mein Lieblingsbild. In Ausgestorbene Tiere, das neue Buch von Bernd Kegel, jetzt im Dumont Verlag erschienen mit 160 Seiten und 50 historischen Abbildungen. Es kostet 25 Euro. Schönen Dank für Ihren Besuch, Herr Kegel, und dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.